Longevity oder auf Deutsch Langlebigkeit, das hören wir aktuell immer mehr. Es ist ein immer größer werdendes Thema und es wird ja mittlerweile schon darüber berichtet, dass der erste Mensch geboren worden ist, der 500 Jahre alt werden kann. Das hat damit zu tun, dass der menschliche Code immer mehr entschlüsselt wird, dass uns Quantencomputer und auch die künstliche Intelligenz dabei helfen, gewisse biochemische Prozesse zu optimieren. Ob das nun ethisch korrekt ist oder nicht, bedeutet, wer alt werden darf und wer nicht. Das ist nicht das Thema des heutigen Interviews. Mir geht es darum, wie wir mit einfachen Möglichkeiten jung bleiben können beim Älterwerden. Dazu habe ich einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Es ist Dr. Sven Völpel, Jahrgang 1973. Er ist Professor für Betriebswirtschaft an der Jakob University in Bremen und international tätiger Altersforscher. Eine seiner Thesen lautet: Alter ist Kopfsache, denn jung bleiben beginnt im Kopf und wir werden im Laufe des Lebens immer glücklicher. Schöne Aussichten, wie ich finde. Und ich gebe ihm recht. Wie der ehemals weltweit jüngste Professor darauf kommt, erläutert er in seinem Spiegel-Bestseller und Amazon-Platz-1-Buch Entscheide selbst, wie alt du bist, was die Forschung über das Jungbleiben weiß. Dr. Völpel studierte in Augsburg, London, Oxford und machte sein Doktorand in St. Gallen und an der Harvard University. Er hielt auch zahlreiche Gastprofessuren an internationalen renommierten Universitäten. Er ist Wissenschaftler, Startup-Unternehmer und internationaler Bestseller-Autor. Und jetzt darf ich ihn begrüßen. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Professor Dr. Völpel, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Es geht um das spannende Thema Longevity. Sie haben ein aktuelles Buch, das heißt In 7 Wochen, 7 Jahre jünger. Ich würde direkt voll ins Thema einsteigen. Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Hebel, um jung zu bleiben, beim älter zu werden?
Ja, also erstmal ist ja nach der Jungbrunnenformel ist es tatsächlich so, dass es konzertiert viele Faktoren, die eine Rolle spielen und die Kette reißt am engsten Glied. Die meisten meinen, dass Ernährung ist, aber viel soziale Interaktion. Und bei der Ernährung muss man sagen, ist die am meisten lebensverlängernde Tatsache tatsächlich intermittierendes Fasten, das heißt, das Zeitfenster zu reduzieren, eigentlich Kalorienreduktion, und davon ist das meiste intermittierendes Fasten. Das heißt, desto kürzer das Zeitfenster, in dem wir essen, desto länger die Autophagieprozesse und desto jünger, gesünder und leistungsfähiger sind wir auch. Und da kommt natürlich ein ganz großer Hebel, glaube ich, rein, und der sind auch Vitalstoffe, weil einfach die Qualität heute des Essens nicht mehr so gut ist. Wenn man das Zeitfenster reduziert, muss man in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel essen. Und das schafft man eigentlich mit den heutigen Nahrungsmitteln auch nicht mehr. Und das ist so ein bisschen die Kombination von diesen Dingen. Da kann man aber auch nochmal natürlich tiefer dann noch drauf eingehen.
Würde sehr gerne auf das intermittierende Fasten eingeben. Das klassische, ich sage schon klassisch, wobei das ist noch gar nicht so lange bekannt. Das ist ja dieses 16-8. Das bedeutet, innerhalb von einem 8-stündigen Zeitfenster essen wir und 16 Stunden wird nichts zugeführt, außer schwarzer Kaffee, das würde theoretisch gehen, oder eben nichts, was letztendlich den Blutzuckerspiegel und damit auch den Insulinspiegel anhebt. Das ist ja dieses intermittierende Fasten. Was ist denn da jetzt wirklich dieser Faktor, was hilft, die Zelle zu reparieren? Ist es auf der einen Seite, weil wir eben dann schlichtweg keine Dauerkauer sind, um dann zu viele Kalorien zu uns zu nehmen? Wir haben ja auch dieses niedliche Wort Snacken eingeführt und haben so permanent eine Kalorienzufuhr, was zu Übergewichtigkeit führen kann, was aus meiner Sicht mit das Ungesündeste auf lange Sicht gesehen sein kann, gerade wenn es um die Langlebigkeit geht. Oder ist es tatsächlich diese 16 Stunden nichts, Insulin niedrig, und dann wird die Selbstheilungskraft der Zelle aktiviert?
Ja, genau. Also Selbstheilungszelle wird aktiviert, wenn wir eben Autophagieprozesse haben. Das heißt, die Selbstverdauung des Körpers. Was passiert, wenn wir nichts mehr essen? Normalerweise, also wenn wir gegessen haben, dann lebt, also unsere Zellen haben ja Mitochondrien, die Energiekörper, sozusagen die Kraftwerke der Zellen. Und wenn wir jetzt Glucose haben, dann wird eben diese verbrannt. Wenn keine Glucose da ist, dann wird meistens verbrannt Viren, Bakterien, also alles, was wir nicht brauchen, Krankheitserreger, und gleichzeitig aber auch kaputte Eiweiße, also Eiweißstrukturen, die kaputt gehen, ob das von Muskeln sind, von Organen sind, von allen möglichen Zellen. Und dann werden die repariert. Das ist sozusagen ein Recyclingprozess. Man kann sich das vorstellen, man isst zu Hause und kocht und dann sind alle möglichen Abfälle und die Abfälle bringt man nicht raus. Und immer wenn wir nicht essen, dann wird eben Recycling betrieben, dann wird die Müllabfuhr betrieben. Das heißt, dann wird eben aufgeräumt in den Zellen. Und desto besser natürlich im Haus aufgeräumt wird, desto ja, weniger halten sich halt Schimmel und andere Dinge Krankheitserreger. So kann man das vergleichen. Das heißt, desto länger dieser Zeitraum ja, stattfindet, desto besser ist es. Und in der Studie, ich habe einen Jungbrunnen-Kompass entwickelt. Also wenn man einen Alterstest macht unter meiner Homepage, svenfoebel.com Alterstest, dann findet man, dann kriegt man zugeschickt, also wie alt man ist biologisch, auch wie viele Lebensjahre man gewinnen kann, mit welchem Tipp, also von den Jungbrunnenfaktoren, Einstellung, Ernährung, Bewegung, soziale Interaktion, also 7 Faktoren insgesamt. Und dann bekommt man zugeschickt einen Kompass. Und ein Kompass ist zugrunde, da gab es eine Studie, das sind in 8 Wochen haben sich Probanden einerseits um 1,5 Jahre sind die gealtert in 8 Wochen, wenn sie sich nicht an die Jungbrunnenfaktoren gehalten haben, also sprich schlecht, also nicht bewegt, schlecht gegessen, unregelmäßig gegessen, schlecht geschlafen. Und die anderen, die haben sich in 1,5 Jahren eben, so, also sprich in 8 Wochen so positiv verhalten, dass sie sich in 1,5 Jahren fast 2 Jahre verjüngt haben. Das heißt, wir haben in 8 Wochen fast einen Unterschied, ja, von, man kann es so sagen, ungefähr 3 Jahre, fast 3,5 Jahre an zellbiologischem Alter mit dem zellbiologischen genetischen Test von Horvath. Das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Und da muss man dazu sagen, das war eine sehr moderate Studie. Das heißt, die haben nur von 7 bis 7 zum Beispiel gegessen. Das heißt 12, 12. Ja, nicht mal das 16, 8, was noch einfach ist. Und viele der Altersforscher, die haben ja nicht nur das 16, 8, sondern tatsächlich nur 4 Stunden Essen. Oder es gibt ja ganz viele One Meal a Day, von Yogis wie Satguru bis Wim Hof bis Reinhold Messner, die eben einmal am Tag essen. Und dann hat man natürlich gerade die Wachstumshormone. Das heißt, wenn ich jetzt nicht esse, dann sind die Wachstumshormone bei Frauen bis 1500%, bei Männern bis 2000% erhöht. Das heißt, ich habe hier Muskelwachstum, ich habe Zellwachstum, Zellregeneration. Und deswegen ist das eigentlich, sagen wir mal so, das am meisten Lebensverlängern, was man machen kann. Und was Sie gesagt haben, ist mit Kaffee zum Beispiel, ja, Kaffee erhöht zum Beispiel mTOR, also das heißt, es regt Autophagieprozesse an. Allerdings muss man bei Kaffee sagen, die Studienlage, die wissenschaftliche sagt, ja, man kann Kaffee trinken. Dadurch, dass ich aber mehrere Forscher kenne, die sich austauschen, sagen, es ist so und so gehen die Forscher aus. Aber da ist ein Bias drin, weil durch die Kaffeeindustrie wird eben nur positives Kaffee getrunken ist gefördert. Das heißt, eigentlich sollte man keinen Kaffee trinken. Sondern eben auf andere Sachen wie Grüntee ausweichen, weil beim Kaffee geht halt der Peak nach oben, danach wieder nach unten. Das ist ähnlich wie bei Zucker, ja, bei kurzkettigen Kohlenhydrate geht nach oben und dann geht er nach unten. Und das ist eben so, dass man bei Grüntee beispielsweise steigt die Konzentrationsfähigkeit und bleibt halt gleichmäßig an, genauso bei langfristigen Kohlenhydraten wie zum Beispiel Chia, die man halt nimmt, dann werden die langsam abgegeben, hat man nicht diese Zuckerspikes, weil das ist das, was uns wirklich altern lässt, ist, wenn die Glucose nach oben schießt und sich dann eben mit Eiweißstrukturen verklebt und verklumpt. Und deswegen ist das eben niedrig zu halten. Und der größte Benefit, sage ich mal, im Intermittent Fasten ist eigentlich, dass man nie Hunger hat. Also man hat ja, also was passiert ist, dass die Leber produziert Ketone und wir sind dann in der ketonischen Verbrennung. Das heißt, Fettzellen, also Körperfettzellen, insbesondere das, was ja ungesund ist, wie Visceral, ist Bauchfett, das wird verdaut, beziehungsweise umgewandelt in der Leber in Ketone. Und die Ketone sind dann statt der Glucose in den Zellen, in Mitochondrien sozusagen anfeuern. Und das ist sozusagen der große Benefit, dass man dann immer komplette Blutzuckerspiegel konstant hat und damit keinen Hunger hat. Weil es gibt 3 Faktoren, wie man Hunger hat. Wenn der Peak halt hochgeht und dann runtergeht, oder wenn der Magen, sage ich mal, leer ist. Ja, aber dann kann man ja auch zum Beispiel trinken, also viel trinken, Wasser, Tee, was auch immer man möchte. Und auch genießen, also keine Kalorien zu sich nehmen, heißt ja nicht genießen. Es gibt ja wahnsinnig leckere Tees. Also ich mache zum Beispiel einfach Zitronenschalen mit Ingwer roh rein. Und da kann man so ein paar Verhaltensroutinen haben, wie das einfach fällt. Also zum Beispiel Zitrone am Morgen, da geht die ketonische Brennung nicht runter. Das ist zwar sauer, wie der Magensaft, man hat keine Helicobacter-Bakterien. Das heißt, man hat keine Gastritis, nichts. Es wandelt sich ins Basische um. Dann trinke ich meistens einen Kräutertee wie Brennnesseltee. dann gieße ich gleichzeitig das auf die Zitronenschalen, die die meisten wegwerfen, weil das sind ungefähr 20 mal mehr Bioflavonoide und Krebs, quasi vorbeugende Stoffe drin. Plus Ingwer. Ingwer ist zum Beispiel der Entzündungshemd, ist yang aktive Energie und gleichzeitig entgiftend und man hat keinen Hunger. Und so kann man Kombinationen fahren, die einfach sehr gut sind mit viel Genuss. Und da kann dann noch Zimt rein und alle möglichen Kakao, Schokolade, was einfach wahnsinnig lecker ist.
Herr Dr. Völpel, jetzt müssen wir erstmal die Menschen abholen, weil sie sind jetzt gerade schon bei verschiedenen Teemöglichkeiten. Ich habe vorhin bewusst den Kaffee gewählt, weil gefühlt 80% der Menschen trinken Kaffee und ich kann da auch ein bisschen mitfühlen, wenn ich behaupte, von jetzt auf gleich mit Kaffee trinken aufhören, wird den meisten nicht einfach fallen. Und genauso, jetzt kommt der Doppelschlag mit intermittierendem Fasten. Ich nehme mich da selber als Beispiel. Ich bin eigentlich ein tendenzieller Wenigesser, obwohl ich sehr viel Sport mache. Ich brauche die Energie, sonst verliere ich zu viel Muskelmasse, habe schon einen niedrigen Körperfettanteil. Damit bin ich schon mal jetzt nicht der Standard. Was ich damit sagen möchte, ist aber, dass wenn ich jetzt anfange mit intermittierendem Fasten, dann brauche ich für mich einen Fahrplan, wie ich da langsam mich reinsteigern kann. Weil von jetzt auf gleich, direkt auf 16,8 oder vielleicht sogar auf 20,4, also 20 Stunden nichts essen, 4 Stunden essen, das würde wahrscheinlich mit meinem Leben und mit dem vieler der Zuschauerinnen und Zuschauer hier gar nicht vereinbar sein. Haben Sie eine Idee, wie man sich da langsam reinarbeiten kann, um zu spüren, A, bis hierhin und erstmal nicht weiter? Oder ist Ihre Erfahrung Augen zu und durch? Nach 14 Tagen ist das ein völlig neues Lebensgefühl.
Das ist natürlich jeder anders und man muss auch ein bisschen Gefühl für sich entwickeln, was für ein gut ist und was nicht für ein gut ist. Weil es gibt tatsächlich auch gerade viele Frauen, die intermittierendes Fasten machen, für die es eigentlich gar nicht gut ist. Da gibt es teilweise, die essen ja so wenig, da gibt es oft ja das Hashimoto-Syndrom. Das heißt, was passiert ist, ja, es ist lebensverlängernd. Warum? Weil der Stoffwechsel wird runtergefahren in der Zeit, wo ich nichts esse. Und Frauen haben eh schon tendenziell oft niedrigen Stoffwechsel. Das heißt, was dann passiert ist, wenig essen und dann kommt eben tatsächlich dann oft wieder Jojo-Effekt zunehmen. Was tatsächlich beim Intermittent Fasten ist, es sind jetzt mehr Effekte. Also man muss es so ein bisschen ein Gefühl haben. Es gibt ja auch verschiedene Typen, also ob Mann oder Frau, aber selber Stoffwechselbrennung. Es gibt verschiedene, ich meine, die einen machen Schwerstarbeit, sie machen zum Beispiel sehr viel Sport. Da gibt es verschiedene Sachen. Man muss aber tendenziell sagen, also beispielsweise Dr. Amin Ra ist seit über 20 Jahren rein vegan, ja, one meal a day. Ist Kreuzrekord-Weltmeister und hebt jeden Tag im Training, ich glaube, also an die 300 Kilo jeden Tag hoch. Und zwar isst er halt also nur einmal am Tag, das heißt, kurz davor wird schon schweres Krafttraining gemacht, dann wird gegessen und die Regenerationszeit wird dann extrem schnell. Das heißt, man kann dann auch jeden Tag dieselben Muskelgruppen trainieren, wo man normalerweise 48 Stunden Regenerationszeit hat. Das heißt, es ist tendenziell bei jedem anders. Aber was es eigentlich sein sollte, ist, dass man schrittweise, also ich sage mal, wie ich es persönlich gemacht habe. Ich habe die Studien gelesen und ich liebe halt Selbstexperimente. Das heißt, ich versuche alles, was ich in der Altersforschung gehabt, direkt umzusetzen. Das heißt, Studien gelesen, Fasten ist gut. Gut, dann habe ich angefangen. Ich sage, gut, ersten Tag 10, zweiten Tag 11, dritten Tag 12 und dann habe ich sofort angefangen. Und das war eben der Tipp mit dem, wenn man viel trinkt, also man hat keinen Hunger, wenn man viel trinkt. Das heißt, sobald ich jetzt sehr viel trinke, keine Ahnung, am Morgen jetzt von was ich, 7, 8, wann auch immer man aufsteht oder zuerst beginnt zu trinken, bis eben um 12 oder 1, wann auch immer, nur trinkt, hat man keinen Hunger. Weil wenn ich einen Magen voll habe, ist kein Hunger da. Dann muss ich natürlich jede Viertelstunde trinken, sage ich jetzt mal. Und eben auch solche Sachen wie Ingwer. Ich habe dann keinen Hunger, wenn Ingwer ist, weil das ist ja schmerzstillend, entzündungshemmend und so weiter. Und so gibt es halt so ein paar Tricks und Kniffe. Was natürlich auch funktioniert, ist so ein bisschen das Tricky. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nur Vitalstoffe nimmt, auch mit vielen Ballaststoffen, als Mahlzeit, zum Beispiel als erste Mahlzeit, dann ist man ziemlich satt. Und da gibt es ja verschiedene Vitalstoffmischungen, wo man sagt, man hat die Hälfte der Ballaststoffe. Das heißt, man nimmt die auf plus Vitamine. Man sollte eh, bevor man das erste Mal isst, auch die Vitalstoffe nehmen, weil 80% mehr aufgenommen wird. So, dann hat man die Ballaststoffe, dass der Körper denkt, oh, jetzt bin ich ja beschäftigt, bin satt, aber letztendlich hat man keine Kalorienzufuhr. Das ist dann Autophagie. Was man auch machen kann, ist, das ist auch wieder so ein bisschen Hack, ist, wenn man tatsächlich in die ketonische Verbrennung geht. Das heißt, man würde jetzt in der Früh keine Kohlenhydrate essen, sondern würde eben Proteine und Fette essen. Es ist auch so, der Darm mag keine Kohlenhydrate, weil das fördert tendenziell die, sagen wir mal, negativen Bakterien. Ich sage mal zu meinen Kindern die Orks, ja. Und die Elfen, die guten Bakterien, die man haben möchte, die versorgt man eigentlich mit Fetten und Eiweißen. Und was man da machen kann, auch um dann Kalorien eben tatsächlich aufzubauen, ist sowas wie Öle zu nehmen. wenn man eben kein Gewicht verlieren will, oder natürlich auch sehr stark Protein, je nachdem, ob man jetzt länger leben will, ob man Muskeln aufbauen will, weil auch Körperfett zum Beispiel hat auch nicht unbedingt was nur mit Langlebigkeit zu tun, weil wenn ich öfters am Tag esse zum Beispiel, habe ich einen höheren Stoffwechsel, das heißt, ich verbrenne mehr Fett und damit habe ich zum Beispiel eher, sage ich mal, ein Sixpack. Also das ist so mal ein bisschen, wie man macht, also ich sage mal ein Beispiel, normal ist jetzt Kraftsportler, teilweise isst man so 7000 Kalorien, also die richtigen Kraftsportler, Gewichtheber und so weiter. Dr. Amon-Ra isst lediglich 1400 Kalorien. Warum? Weil der das so kondensiert und der Stoffwechsel runtergefahren ist, nur wenn er trainiert, wird er hochgefahren und damit braucht man halt wesentlich weniger Kalorien und die Verdauung wird halt extrem effizient, weil wenn ich immer esse, dann ist immer wie in der Waschmaschine was halb gewaschen, dann kommt wieder was dazu und dort wird halt wirklich die 1400 Kalorien komplett verbraucht und auch extrem effizient vom Körper halt absorbiert.
Okay, knüpfen wir da mal an beim Thema Sport. Jetzt muss man ja nicht 300 Kilogramm Kreuzheben machen, um alt zu werden, selbstverständlich nicht. Das sind dann schon die ganz extremen Beispiele. Aber gibt es irgendeinen Sport nach Ihrer Forschung, wo Sie sagen, der macht am meisten Sinn, gerade bei der Langlebigkeit?
Ja, also gibt es natürlich auch mehr Untersuchungen. Also erstmal sage ich immer, die nächste Bewegung ist immer die beste. Also wenn man sitzt oder steht oder liegt. Also ich habe persönlich zum Beispiel im Schreibtisch, höhenverstellbaren Schreibtisch mit einem Gehband drunter. Das heißt, selbst wenn man viel arbeitet, hat man so viele Schritte, wie man möchte, weil alleine, wenn man schon nur, sagen wir, 8 Stunden sitzt, also statt sitzen, auf 5 km/h einstellt, dann hat man eigentlich schon einen Marathon gegangen, sage ich mal, an dem Tag in den 8 Stunden. Das ist extremst effizient. Ich habe eben nur angefangen. Ich habe das als Selbstexperiment wieder gemacht. 5 Tage später hatte ich 5 Kilo weniger, leider 5 Kilo weniger Muskeln, weil er hat natürlich eine permanente Time and Attention. Also wenn die sehr intensiv ist, dann baue ich ja Muskeln auf. Wenn die halt nur ausdauermäßig ist, wie ein Läufer. Das heißt, man muss ein bisschen experimentieren. Ja, also insofern braucht man, also kann man verschiedene Dinge. Also was ich persönlich mache, was ich am meisten liebe, ist Tanzen. Weil in Tanzen habe ich soziale Interaktion, ich habe Bewegung, ich muss führen, geführt werden, soziale Interaktion, ganz, ganz viele Aspekte. Aber es gibt viele. Also wenn man sich mal statistisch ansieht, ist tatsächlich am ältesten werden Tennisspieler. Und jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, warum das so ist. Ja? Also man hat beispielsweise beim Tennis hat man natürlich verschiedene, ich sag mal Stop and Go. Man hat intensive, weniger intensive, komplett verschiedene Bewegungen. Die Einseitigkeit natürlich ist nicht so gut, ist aber wesentlich besser als beispielsweise, was mich leider verwundert, Calisthenics, weil ich liebe zum Beispiel Calisthenics. Aber Tennis ist zum Beispiel in dem Fall besser. Warum? Weil man meistens ja auch dann draußen an der frischen Luft ist, man hat soziale Interaktion. Es spielt also nicht nur die Bewegung eine Rolle, sondern auch in welchem Feld macht man das. Ich kann ja Calisthenics nach draußen machen, als beispielsweise bei einer frischen Luft, im Wald oder wo auch immer. Was aber gilt ist, was ich persönlich auch mache, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ich habe ja auch in Jungbrunnenformeln so beschrieben im Buch, ist, wenn ich zum Beispiel Krabbe oder Bär mache, also Treppe hochlaufe, runterlaufe, da sind Tierbewegungen das Allerbeste, weil ich habe verschiedene Bewegungen, verschiedene Funktionen. Und deswegen ist diese Abwechslung ganz gut, dass man nicht einseitige Belastung hat, was ja zum Beispiel im Tennis der Fall ist. Dann gibt man, wie ja schon bekannt, einen Tennisarm. Und was auch ist, wenn man sieht, wenn man jetzt zum Beispiel ins Krafttraining geht, dann bewegt man Gewichte. Und wenn man feste Maschinen bewegt, dann ist es auf die Gehirnfunktion relativ wenig Gehirnaktivität. Das heißt, ich habe eine feste Maschine, dann habe ich ja nur irgendwelche großen Muskeln, die ich hier trainiere, aber nicht die Haltemuskeln. Wenn ich jetzt aber einen Ring nehme, dann habe ich eine Instabilität. Das heißt, ich habe gleichzeitig, wird hier geschützt, die ganzen Gelenke. Das heißt, die Gelenke sind am Rotieren, weil ja der Ring instabil ist. Und dann werden genau diese ganz kleinen Haltemuskeln werden halt trainiert. Und das ist dann eben gelenkschützend. Und das habe ich natürlich an allen Gelenken, gerade Schultern sind ja die wichtigsten mit, Knie, Hüfte und so weiter. Also immer abwechslungsreich, auch Krafttraining, natürlich Dehnbarkeit, Flexibilität und vor allem halt Mobilität. Und wenn wir beim Krafttraining sind, warum das auch wichtig ist, das ist ja bei Frauen ganz vernachlässigtes Thema. Wir haben ja, wenn wir älter werden, haben wir immer das Verhältnis ja, sag mal, Körperfett und auch Muskeln ist natürlich leider nicht im Positiven, wenn wir ins Alter gehen, normalerweise. Ja, das hat aber eigentlich auch nichts zu tun, ein bisschen mit Hormonproduktion, aber eigentlich mit Verhaltensweisen. Wenn wir sehen, das machen wir als Kinder, wenn wir klein sind. Ja, wie viele Veranstaltungen, wie viele Freunde, wie viel soziale Interaktion, wie viel Bewegung. Und was machen wir, wenn wir älter werden? Und das ist eben der Vorteil an Muskelaufbau, warum man dann zum Beispiel Krafttraining macht, weil desto mehr Muskeln ich habe, desto länger lebe ich. Und da ist auch wieder zum Beispiel ein Prädiktor, also eine Voraussage, wie alt ich werde, ist die Handkraft. Und wenn ich eine hohe Handkraft habe, dann wäre ich tendenziell wesentlich älter, hat auch gesundheitliche Vorteile, hat psychische Stabilität, deswegen ist ein Marker eben die Handkraft, zusätzlich zu Lungenvolumen, Herzfrequenz, Atemfrequenz, und da sieht man schon über die Komplexität, dass wir verschieden altern. Ja? Das Herz altert anders, Lunge altert anders. Und ein wesentlicher Aspekt ist wieder nur das, was ich trainiere, bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt mich verjüngen will, jung halten will oder auch sogar Re-Aging-Prozesse, die heutzutage ja gehen, dann trainiere spezifisch eines. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt natürlich beim Sport immer was mache, dann habe ich immer Herzregeneration, das ist meistens da, dann gibt es Ausdauer oder Kraft. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich sag mal, Oberkörper trainiere, ja, dann trainiere ich nur den Oberkörper, dann wirkt sich das aber nur marginal auch auf den Unterkörper aus. Das heißt, ich muss jede einzelne Muskelgruppe trainieren, damit die tatsächlich auch jung bleibt. Das ist nochmal ganz wichtig. Und deswegen immer Ganzkörper ausgeglichen und verschiedene Funktionen. Und vielleicht noch als letzten Punkt, nicht einseitig, was die meisten machen. Man kennt es ja, wenn man ins Training geht, dann wird halt Bankdrücken gemacht nach vorne, dann werden Brustmuskeln aufgebaut. Das heißt, dann sieht man hier Rundrücken, hat man eh schon vom Computer. Und da ist es wichtig, so Sachen zu machen, nicht wie Liegestützen, sondern wie zum Beispiel Brücke, was fast keiner macht. Und das ist dann, wo wir uns tatsächlich verjüngen, in eigentlich die Bewegung reingehen, die uns vielleicht ein bisschen schwerer fallen, die aber dann viel mehr Maximum Benefit kriegen nach dem Pareto-Effizienz, zum Beispiel 2080. Ja.
Natürlich ein großes Thema. Wir halten mal fest, das Wichtigste ist, diese Bewegung zu machen, die einem zumindest halbwegs Spaß macht. Es macht ja keinen Sinn, Krafttraining zu empfehlen, wenn man das absolut nicht leiden kann. Wobei ich aus meiner Erfahrung weiß, dass häufig einfach auch eine gute Anleitung fehlt und dass man denkt, dass man viel trainieren muss, um Ergebnisse zu erzielen. Gerade beim Krafttraining ist es eben nicht so, weil man kann mit einem Aufwand von, ich sag mal, 20 Minuten enorme Erfolge einfahren. Also wirklich, und das ist jetzt bewusst betont, enorm, wenn man das richtig aufbaut. Das vielleicht noch so als kleiner Gedankenanreiz für die, die generell sagen, nee, Krafttraining habe ich schon alles gemacht. Wenn ich in Fitnessstudios gucke, wie die Leute teilweise verrückte Übungen machen, 90 Minuten und das dreimal die Woche, da würde ich mich auch zu Tode langweilen und hätte nicht mal ein Ergebnis. Also das vielleicht nochmal hier als Motivation für das, was ich sage, hat mit den größten Benefit, nämlich ein gutes Krafttraining und dann eben erstmal mit Maschinentraining zum Einsteigen, aber dann irgendwann mit einem guten Trainer eben auf mehr sogenannte komplexere Übungen. Dann nochmal ganz kurz, das mit dem intermittierenden Fasten, das sagt auch die Wissenschaft ganz klar. Die sagt sogar, das Einzige, was in Sachen Ernährung wirklich wissenschaftlich fundiert ist, ist dieses intermittierende Fasten. Auch ich bin motiviert, das einmal für mich zu testen, auch wenn ich weiß oder naja, weiß, ich vermute, es wird schwierig. Aber eben diese, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, dieses langsam Herangehen, nicht von jetzt auf gleich, vielleicht schaffen das einige, aber eben, dass man dann von Tag zu Tag oder vielleicht sogar, wenn man sich Zeit lassen möchte, von Woche zu Woche das Essensfenster immer mehr zusammen reduziert, um eben da nicht zu schnell die Motivation an die Wand zu fahren. Das wäre der zweite Tipp. Ich würde gerne bei der Ernährung noch einen ganz kurzen Moment bleiben, weil Sie vorhin auch gesagt haben, Nahrungsergänzungen können in der heutigen Zeit durchaus Sinn machen, weil die Ernährung nicht mehr das hergibt, wie es früher eben war, als das Zeug frisch geerntet und direkt gegessen worden ist. Gibt es irgendwie so, ich glaube, da könnte man einen eigenen Vortrag drüber machen jetzt, drei Nahrungsergänzungen aus Ihrer Erfahrung, die eigentlich in der heutigen Zeit immer Sinn machen?
Ja, also erstmal ist es so, es ist beschrieben auch im Buch auf Seite 30, 31, die Vitalstoffe, und zwar habe ich da zusammengefasst, alles, was aus wissenschaftlicher Sicht ist, sinnvoll zu nehmen, also neutral natürlich, ohne Produktnamen zu nennen. Und da ist es immer wichtig, dass man nach bestimmten Prinzipien vorgeht, also dass man das, was man eigentlich zu wenig hat, hat. Also erstmal muss man sagen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat die Vitalstoffe sehr weit nach unten natürlich gesetzt. Wir wissen ja die Gründe, glaube ich, warum das so ist. Und es ist wichtig, also ich zum Beispiel nehme auch Sachen, die halt eben nicht aus Deutschland sind, sondern im Ausland, damit die Vitalstoffmengen halt sehr, sehr hoch sind, dass man wirklich alle Vitamine, Mineralien hat, Enzyme, pro- und präbiotischen Bakterien, quasi wirklich jeden Tag die Darmflora aufbaut mit guten Bakterien und gleichzeitig auch die Nahrungsmittel für die guten Bakterien nimmt und dann vor allem auch Ballaststoffe. Also 84% der Deutschen essen zu wenig Ballaststoffe, sind dadurch gesundheitlich eben eingeschränkt. Und was auch wichtig ist, ist eine Kombinationsprodukte. Also es ist nicht, die meisten, dann schreiben die mich an und sagen, naja, was nehme ich denn? Und dann nehmen sie Einzelprodukte, ob Spermidin oder Vitamin C oder was eben alles kommt. Und dann sage ich mal, ja, du brauchst halt ein durchdachtes Konzept. Das heißt, es muss abgestimmt sein aufeinander. Das ist wie bei, wenn ich jetzt nur zum Beispiel Bizeps trainiere und nicht einen Trizeps trainiere, dann habe ich eine einseitige Bewegung, wie vorher gesagt. Und das machen die meisten, ja. Meistens supplementiert ist zum Beispiel Magnesium. Ja, ist an sich natürlich super, weil Magnesium und Vitamin C sind allen Stoffwechselprozessen beteiligt. Nur wenn ich halt nur Magnesium reinnehme, dann brauche ich halt Calcium als Gegenspieler, als Beispiel. Und das im richtigen Verhältnis wie 2 zu 1. Das sind halt so ein paar Sachen, die man halt dann wissen muss. Auch wann nimmt man was? Ja, zum Beispiel abends ist natürlich besser, dann Magnesium mit Kalzium zusammen zu nehmen, weil dann die Muskeln entspannen, man will runterfahren. Aber es gibt halt, sag mal, viele Fische. Also wie gesagt, man kann das nachlesen, also wirklich konkreter und vor allem auch relativ viel zu nehmen. Also es gibt ja keinen Altersforscher, der nicht wirklich extremst viel supplementiert.
Ja, das ist mir auch
Und
aufgefallen. Ja.
das ist zu Recht, also extrem viel
Die
supplementiert. Es
wissen
geht ja
warum.
teilweise über 100, was ich, 11, was ich, Presslinge und Kapseln. Und der Grund ist halt auch, wenn man Kalorien reduziert, dann braucht man natürlich trotzdem die ganzen Vitalstoffe. Das ist dann Nummer eins. Nummer zwei ist, das haben Sie schon angesprochen, die Qualität. Und das liegt jetzt an vielen Faktoren. Also erstmal die Qualität ist so, wenn man das vergleicht, das ist so krass, wie die Qualität der Böden gelitten hat. Und ich weiß es, weil wir haben selber ein Familienunternehmen, Personalen Heilpflanzen, seit Großvater gegründet, 75 Jahren. Und die Qualität der Böden geht wirklich nach unten. Im Biobereich geht's und im Demeter-Bereich zum Beispiel, die sehr strenge Richtlinien haben, da sind die Bodenqualität annähernd gleich bleiben die. Aber in anderen ist es katastrophal. Also als Beispiel, wenn ich jetzt heutzutage einen Apfel esse, dann habe ich einen bestimmten eigentlich Spurenelemente, Magnesium und Vitamin, die ich brauche, zum Beispiel Selen und Zink, ja, nur noch, also 20% drin im Vergleich zu 80er Jahre. Das muss man sich mal geben. 20%, ich muss dann 5 Äpfel essen, um das Gleiche zu haben. Natürlich wissen wir, Kalorienreduktion ist das Nummer eins. Das heißt, absolut krass. Und Selen und Zink zum Beispiel ist ganz wichtig für Entgiftung, auch Immunsystemstärkung. Das ist weniger drin. Das ist die Qualität. Das nächste ist, haben Sie ja schon erwähnt, wann wird geerntet? Das kommt ja von überall her. Das heißt, heutzutage wird geerntet und reift danach. Das heißt, die Bioflavonoide, die fehlen. Und da ist es auch so, wenn ich in der Qualität, wenn ich in die Apotheke gehe, dann kriege ich natürlich künstliche Vitamine. Also ich kriege zum Beispiel Vitamin C. Ich habe da extra angerufen. 3 Tage haben sie gebraucht. Haben sie gesagt, ja, das ist alles synthetisch hergestellt. Und synthetisch hergestellt heißt, ich kann, wenn ich reines Vitamin C habe, kann der Körper das nicht absorbieren. Das heißt, ich brauche die eingepackten Bioflavonoide. Das heißt, es geht nichts anderes als natürliche. Und hier kommt auch wieder das Problem, das ist ja vom Nobelpreisträger schon mal gesagt worden, du kannst auf Naturstoffe keine Patente haben. Das ist der Grund, warum die Pharmaindustrie natürlich dann nur Sachen patentiert, die immer die zweitbeste Lösung sind, weil wir wissen, dass Naturstoffe anders aufgenommen werden. Das ist ja der Grund, warum Zucker, warum Weißmehl, warum, ich sag mal, Konservierungsstoffe, all diese Zusatzstoffe, die haben vom Körper nicht verdaut werden können, weil wir Evolutionsprozesse von Jahrmillionen haben, wo halt natürliche Sachen, wie Gemüse und Obst, natürlich verdaut worden sind. Und wir können natürlich jetzt ein paar hunderttausend Jahre abwarten, dann können wir das auch verdauen. Die Zeit haben wir natürlich in unserem Leben nicht. Und deswegen, ist alles, was ich esse, was eben Industrienahrung ist, und da ist die Forschung auch sehr, 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 sehr klar, Industrienahrung verschlimmert alles und natürliche Nahrung verbessert alles. Und dann gibt es auch so ein paar Regeln wie natürlich, das wieder gibt es verschiedene Typen, aber wenn man kohlenhydratreich ist, ist es eben nicht so gut. Wenn man mehr, sagen wir mal, ketonisch unterwegs ist, ist es wieder ein bisschen besser. Und dann gibt es auch wieder Stufen, dass viele sagen, ja, aber Fleisch ist doch viel besser als irgendwas. Sage ich, ja, gut, Fleisch ist natürlich insofern hat relativ viel drin, aber Fleisch ist natürlich säurebildend, Fleisch bringt Entzündungen hoch, braucht relativ lang zum Verdauen. Das heißt, dann gibt es im Verdauungsprozess auch teilweise Giftstoffe, die dann entstehen durch die lange Verdauung. Also kann man die zum Beispiel durch proteinreiche Sachen widersetzen, wie eben Hülsenfrüchte, Soja und so weiter. Und deswegen sind eigentlich, also alle Altersforscher, ob das jetzt Dr. Amon Ra ist, ob das David Sinclair ist, ob das, ja, wie zum Beispiel Brian Johnson, die sind alle Veganer sogar, müssen aber relativ viel
Nein,
supplementieren.
das Sinclair ist kein Veganer. Das stimmt nicht. Irgendwo
David
war
Sinclair,
auch.
hat gesagt, dass er es liebt, Fleisch zu essen, aber durch die Forschung jetzt eben kein Fleisch mehr isst.
Er trinkt aber zum Beispiel Whey-Proteinshakes, wo man seine mindestens
Ja,
1,5 Gramm Eiweiß und damit ist er vielleicht
genau.
Vegetarier, aber kein Veganer mehr.
Okay, genau. Ja gut, das ist Whey-Protein ist zum Beispiel das, was am besten natürlich aufgenommen wird. Und das ist ein großer Streitpunkt. Also zum Beispiel ist es ja auch so, gerade Huberman hat zum Beispiel vorgestellt, es gibt eine Studie aus Stanford, die sagt, es ist eigentlich egal, was ich esse, ob Fleisch, vegetarisch oder vegan. Ja, es geht auch zum Beispiel auf Industrieprodukte. Ja, das stimmt auch, aber wir müssen halt auch sehen, dass wir, und da sind wir wieder bei zum Beispiel jetzt Whey-Protein, 90% wird der Giftstoffe werden aufgenommen durch tierische Produkte. So, jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Whey-Protein nehme, ja, dann ist natürlich die Qualität wieder wichtig. Wie sind, sage ich mal, Kühe gehalten worden? Also ist es jetzt normal, kontrolliert biologisch? Das sind die ersten Schritte, weil wenn ich was normal habe zum Beispiel, dann habe ich natürlich auch ganz viele, ja, auch keine Ahnung, Antibiotikum, was eben alles drin. Und deswegen ist die Qualität halt auch bei zum Beispiel Vitalstoffen oder überhaupt Supplements, auch Proteinshakes und so, wieder nochmal extrem wichtig.
Gilt übrigens auch beim Fleisch, weil Sie vorhin gesagt haben, dass
Ja.
Fleisch Entzündung hochregelt. Da mache ich auch ein dickes Fragezeichen dran, weil es gibt natürlich Fleisch und es gibt Fleisch. Also ich breche jetzt keine Lanze für die
Ja.
Fleischesser, aber ich möchte einfach gerne neutral wissenschaftlich bleiben, wenn ich ein sehr hochwertiges Weidetierfleisch esse und das nicht morgens, mittags, abends, also morgens Fleisch, mittags Wurst, abends Fleischwurst. Dann bin ich der Meinung, dann kann auch ein gutes Stück Fleisch definitiv zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung beitragen. Die Menge macht das Gift und vor allem, und da gehe ich 100% mit der Qualität.
Ja,
Und dann
genau. Also wenn man wieder,
bin ich bei
wenn Sie
Brot.
das beschrieben haben, da kann man wieder ganz normal sagen, ja, was man, also ein, ich sage mal, der natürliche Fleisch, das wäre eben ein Weidefleisch, wie Sie gesagt haben. Das heißt, die Kuh steht auf dem Feld. Was passiert mit dem Fleisch? Das Fleisch hat Omega-3-Fettsäuren, ja, die wir benötigen. Wenn das aber kein Sonnenlicht bekommt, was ja bei den normalen dann ist, die dann irgendwie angekettet sind, dann haben die eben überhaupt kein Omega oder ganz, ganz gering Omega-3-Fettsäuren. Und wir wissen ja, dass wir Omega-3-Fettsäuren, wenn die unter 3, also zum Beispiel das Verhältnis 3 zu 1, unter 3 zu 1 so zwischen Omega-3 und Omega-6, dann ist es sehr, sehr schwierig, sagen wir, die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sich Krebs entwickelt. Und wir sind, wenn wir drin sitzen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Krebs bekommen, ist ja also 51%, also über 50%. Und das hängt natürlich auch ab von dem, wie wir uns ernähren, was wir machen und so weiter, bewegen, also die ganzen, sage ich mal, Jungbrunnenfaktoren, wenn wir es mal vergleichen. Wissen Sie, wie viel Menschenaffen, also der nächste Menschenaffe hat 98, oder 9%, also fast 99% der identischen Gene. Was schätzen Sie, wie groß die Krebswahrscheinlichkeit ist?
Ja, bestimmt sehr gering, weil die sich artgerecht ernähren und auch mehr
Also
Menschen.
0, kleiner als 0,5%.
Okay.
Und wenn ich jetzt einen Affen habe, was macht der? Der ist den ganzen Tag Blätter. Ja, gut, jetzt können wir nicht den ganzen Tag Blätter essen, weil wir die Zeit gar nicht haben. Wir sind auch kein Elefant, der 200 Kilogramm Rinde isst. Und das ist eben der Grund, warum man sagt, und das war ja schon die Entwicklung, dass ja Menschen evolutionsmäßig irgendwann halt Fleisch gegessen haben und dadurch mehr Zeit hatten, ja auch andere Dinge zu machen. Und gerade wenn ich One Meal a Day mache, dann kann ich natürlich jetzt keine Gurke essen oder die Sachen, die halt einfach gar nicht reinpassen von der Menge, sondern ich brauche in kurzer Zeit Kalorien. Und da kann man jetzt überlegen, okay, die einen essen Fleisch, die anderen essen Hülsenfrüchte. Kann man ja machen, was man will. Zum Beispiel, was sehr gut ist, auch, was Kalorien ja bringt, ist sind Nüsse beispielsweise, auch viele Fettsäuren enthalten. Und so kann man einen Mix machen aus vielen Sachen, Soja, eine Kombination. Und das ist ja auch im Buch beschrieben, sind ganz viele Rezepte beschrieben. Und das ist vielleicht nochmal wichtig. Also ich habe im Buch zusammengefasst den Meta-Ernährungscode. Das heißt, es ist sozusagen das wissenschaftliche zusammengefasst, alle wissenschaftlichen Ernährungskonzepte, die es gibt, also zum Beispiel basische Ernährung. In basischer Ernährung haben wir vorher schon gehört, wie jetzt gerade auch, wenn ich Blätter esse, ist es basisch. Dann ist es, also es gibt ja vom Nobelpreisträger die Aussage, in basischem Müll kann sich kein Krebs halten, was nicht ganz stimmt, sondern die Wahrscheinlichkeit wird sehr stark reduziert. Und wenn ich natürlich kombiniere, die Wahrscheinlichkeit wird reduziert mit basischer Ernährung, dann habe ich gleichzeitig Ballaststoffe, dann habe ich gleichzeitig noch intermittierendes Fasten, dann habe ich noch Omega-3 zu Omega-6. Dann bin ich schon eher in Richtung Wahrscheinlichkeit der Affen, dass ich dann runtergehe auf vielleicht unter 1%, unter 0,5%. Und das können wir halt selber entscheiden, weil als beispielsweise Fasten eine Krebszelle ist, wenn ich Proteine und Kohlenhydrate gebe, dann können Krebszellen wachsen. Wenn ich intermittierendes Fasten mache oder Fasten mache, dann sind die Körperzellen, die eigenen, intelligenter als die Krebszellen. Das heißt, was passiert? Selbstverdauung des Körpers. Krebszellen werden verdaut, die können nicht überleben, die sterben, weil die halt unheimlich viel Energie brauchen. Und die normalen Zellen leben weiter. Und wir haben ja Milliarden von Zellen. Das heißt, bei uns wird permanent, werden immer, sag mal, entartete Zellen gibt es dann. Und die entarteten Zellen werden natürlich vom Immunsystem aufgefangen. Und da sind halt viele Kriterien, die dann wichtig sind, wie zum Beispiel auch Schlafen. Unter 7 Stunden wird das Immunsystem gleich mal reduziert auf so 70, 90% gedrosselt. Das kann man natürlich wieder kompensieren durch Ernährung, durch Bewegung und durch andere Dinge. Aber das ist halt wichtig, eine Balance zu haben. Aber dieser Meta-Ernährungscode zeigt halt diese ganzen Ernährungskonzepte. Da gibt es ja noch zum Beispiel glykämischer Index, also wie viel Zucker und Glucose habe ich drin, glykämische Last. Und da wieder ein Beispiel zu nennen von einem Rezept, wenn ich jetzt normale Weizennudeln esse, was die meisten essen, oder ich esse Zucchini-Nudeln, die relativ gleich schmecken, gerade mit Soße, kein Unterschied, dann habe ich glykämische Index von 51-fache bei Weizen zu Zucchini-Nudeln. Das heißt, also das Risiko ist einfach immens unterschiedlich. Das heißt, Wissen wirkt Wunder. Und ich weiß, ich habe beispielsweise, der hat mir mitgeholfen, das Buch zu schreiben. Der hat dann gesagt, ja, wo es in Druck ging, ja, sie wäre jetzt der erste Fan. Sie kocht für ihre Mutter eine Woche lang nur aus dem Kochbuch. Und dann hat sie nach 3 Tagen hat sie gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Ihre Mutter hätte Krebs, hätte Gürtelrose, würde die härtesten Medikamente nehmen, Schmerzmittel, die es überhaupt gibt. Und sie sagt, nach 3 Tagen komplett die Schmerzmittel abgesetzt. Und das ist ja eine Konsequenz, ist doch ganz klar. Wenn ich direkt diese ganzen Nahrungsmittel, also wie Meta-Ernährungskode kombiniert nehme, dann habe ich natürlich die Glucose nach unten, die Entzündungswerte gehen nach unten, was uns ja altern lässt, was uns weniger leistungsfähig lässt. Und so habe ich auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel weiß, ich bin jetzt Weltmeister geworden im Bankdrücken, dem habe ich ein paar Sachen gesagt, was er essen soll. Er hat gesagt, Entzündungswerte sind runtergegangen, Gewicht runter und Muskelkraft nach oben. Und das passiert halt unheimlich viel, also auf kognitive Ebene, auch auf psychische Stabilität. Das ist wahnsinnig. Zum Beispiel Darmflora habe mit Darmbakterien oder sowas. Da sitzt ja unser Immunsystem nicht nur drin, sondern die ganze Psyche sitzt drin. Also je nachdem, was ich gegessen habe, entscheidet zum Beispiel der Richter anders. Hat der vorher gegessen, hast du Mittag, Nachmittag, wann auch immer dein Fall. Und so ist aber unsere eigene Stimmung, die schwankt extrem. Und ich habe viele Leute, da gibt es auch ganz viele Studien drüber, zum Beispiel Depression oder Bipolarität. Sobald die halt, sag mal, Vitalstoffe und auch Bakterien nehmen, Darmbakterien in komplexen Dingen, ist es halt weg. Also ich habe Leute, die nehmen seit 5 Jahren irgendwas komplett stabilisiert. Und da sage ich immer, das ist halt die Chance, einfach Sachen ausprobieren und dann ein bisschen experimentieren, weil jeder Körper anders ist. Und dann kann man da also extrem viel machen. Da sage ich immer, Wissen wirkt Wunder, aber nicht halt Wissen theoretisch. Und das ist auch so, gerade wenn man so jetzt so Interviews führt, dann sind viele, die speichern halt das Wissen und sagen, ja gut, jetzt wäre ich ein Wissensriese, Umsetzungszwerg, und das bringt nicht viel. Und deswegen bin ich immer so, ich liebe als Experimente, sobald ich irgendwas höre, versuche ich sofort umzusetzen, probiere das aus und probiere, wie kann ich diese Routine in meinen Alltag integrieren.
Um dieses Wissen sich erstmal theoretisch anzueignen, da war dieses Interview auf jeden Fall mal ein Aufschlag, bestimmt für viele erst einmal eine Bestätigung von dem, was sie ohnehin schon tun, für einige durchaus gewisse Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Es hilft ihr neues Buch, in 7 Jahre jünger, in 7 Tagen. Und dann kann man eben vor allem mit Hilfe dieser Rezepte mal anfangen, an seiner Longevity, an der Langlebigkeit zu arbeiten. Ich möchte in aller Kürze zusammenfassen, das intermittierende Fasten ist etwas, was nachgewiesenerweise, da ist die Wissenschaft sich auch ziemlich einig, ganz klar sich deutlich auf die Gesundheit und damit eben auf die Langlebigkeit auswirkt. Tendenziell eher pflanzenbetonte Kost. Vielleicht noch mit der Ergänzung, dass es nicht ausschließlich nur vegan sein muss, wenn man eben die tierischen Produkte zumindest reduziert und dann auf eine möglichst hohe Qualität achtet. Beim Bewegen, beim Sport gilt immer der nächste Schritt. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Bewegungshomöopath ist und sich dann gleich 4-mal die Woche Krafttraining vornimmt, dann kann das schiefgehen. Da könnte er erstmal anfangen, einfach jeden Tag nur 10 Minuten spazieren zu gehen und eben dann versuchen, sein Bewegungsportfolio immer mehr zu erweitern. Krafttraining hilft definitiv, weil wir innerhalb kürzestmöglicher Zeit ein Maximum an Output erzielen können, vorausgesetzt, das Training wird richtig aufgebaut. Und dann geht es eben noch, da haben wir jetzt heute ein bisschen weniger darüber gesprochen, was aber mindestens genauso wichtig ist, um die soziale Komponente. Das heißt, wenn wir es schaffen, zu interagieren mit anderen Menschen, dann zahlt das definitiv auf verschiedene Bereiche der Langlebigkeit ein. Was wir heute nicht gemacht haben, aber das können wir vielleicht im nächsten Gespräch, das sind so spannende Sachen wie, wenn wir dann ins Detail reingehen, die schon tiefer drinstecken, Eisbaden beispielsweise, NAD Plus, was gerade ziemlich Hype ist, oder eben bestimmte Pilze zu essen, was auch gerade ein ziemlich interessantes Thema ist. Aber Sie haben uns auf alle Fälle mit Ihren Ausführungen schon mal einen guten Einblick in das Longevity-Thema gegeben. Und Ihnen als Gast gehört selbstverständlich auch das letzte Wort.
Also gegenüber mir sitzt ja ein Experte, das heißt, ich glaube, dass jeder wahrscheinlich auch Sie kontaktieren kann oder auch mich kontaktieren kann, wenn er dazu natürlich weitere Fragen hat. Das ist nochmal wichtig. Und vielleicht zu betonen, ja, es gab ja zwei Nobelpreise in Altersforscher. Einer ist für Autophagie, der andere ist auch für Telomere, also der Telomere-Effekt von Blackburn. Und da gilt ja auch ganz stark zum Beispiel, dass es auch teilweise Nahrungsmittel gibt oder auch zum Beispiel Supplemente, wo man sagt, man kann die Telomere tatsächlich wieder verlängern. Das ist
Sie
also
haben vorhin eins
extrem
genannt, das
interessant.
Spermidin beispielsweise.
Spermidin, ja, es gibt auch zum Beispiel Tagantwurz, es gibt dann verschiedene Produkte in Kombination, die halt noch stärker wirken, die extrem krass sind, wo ich auch so viele Rückmeldungen kriege, das ist absoluter Wahnsinn, wo Leute sagen, das kann überhaupt gar nicht sein, wieso brauche ich jetzt meine Brille nicht mehr? Ja, wieso sind plötzlich alle meine Sachen weg? Also es ist absolut krass, wie stark diese Sachen wirken.
Was ist
Und
das für ein Produkt, was Sie da gerade ansprechen?
ja, ich mache keine Werbung, es ist im Endeffekt, das ist eine Tragantwurz, ein Tragantwurzextrakt. Das heißt, du hast über die Tragantwurz, das ist ein Konzentrat, und das ist in der traditionellen chinesischen Medizin wurde es früher schon auch bekannt, um eben ja, Energie zu gewinnen, und das zahlt sich eben ganz auf die Langlebigkeit aus. Es ist auch ein Adaptogen, das heißt, was sehr stark wie andere Adaptogene wie Reishi oder sowas.
Oder Ashwagandha, ja.
Ashwagandha, genau, und so gibt es Ashwagandha, da gibt es natürlich dann auch, ja, also das gibt so viele Sachen, die man nehmen kann, aber deswegen kann man ja dann eben Sie und mich dann auch kontaktieren, um da nochmal nähere Äußerungen zu kriegen. Was noch ein Punkt ist, ist vielleicht die Bewegung, weil ja ganz viele Behinderte ja auch zuhören zur Bewegung. Da gibt es auch extrem interessante Studien, und zwar alleine, wenn man sich jetzt nicht bewegt oder 3 Stunden die Woche bewegt, habe ich den Unterschied an Sterblichkeit, egal in welchem Alter, ob ich jetzt 20 bin, 70 bin, 80 bin, 50%. Das heißt, also die doppelte Sterblichkeit, alleine wenn ich anfange, mich nicht zu bewegen und dann zu bewegen. Das finde ich extrem krasse Zahl. Und die zweite Zahl ist, dass die Sterblichkeit hängt linear von der Bewegung ab. Also man hat Schritte gemessen zwischen 1700 und 17.000 tägliche Schritte. Man sagt ja so 10.000 Schritte. Und hat festgestellt, dass die Sterblichkeit komplett linear zusammenhängt. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich so Routinen einführe wie Spaziergänge, aber auch beispielsweise so ein Gehband oder sowas, dann habe ich durch die Bewegung, und es ist eine sehr natürliche Bewegung, Gehen ist mit einer der natürlichsten Bewegungen, habe ich immer meine 10.000 Schritte. Also es geht gar nicht anders, weil selbst wenn ich schon 45 Minuten auf so einem Gehband bin, habe ich das schon. Oder wenn ich einfach eine Routine habe beim Telefonieren, Aufstehen, durch den Raum laufen oder was auch immer es ist, dann kann ich über ganz kleine Routinen extrem viel reißen. Und mein großes Plädoyer ist ja immer, alles, was man macht, in den Alltag einzubauen. Also zum Beispiel, ich mache ja Minusfitness, das heißt, einfach die Treppe auf allen Vieren hoch und runter gehen, irgendwo mal kurz hinsprinten zur Straßenbahn, zum Zug oder wo auch immer. Oder beim Haushalt, man kann Kniebeugen machen, man kann alles machen. Wir hängen dann Ringe in der Küche. Das macht halt Riesenspaß, auch mit Kindern oder sonst irgendwie zusammen. Und das ist auch noch was, ist halt wichtig, dass man da begeistert ist, einen Spaß macht und einfach Lebensfreude hat. Das ist, ja, und dann hat man mit, glaube ich, Wissen, mit ganz einfachen Routinen extrem große Chance, jung, gesund und leistungsfähig zu sein.
Toll, klasse, vielen Dank. Das war ein längeres, aber ein wichtiges Schlusswort, gerade nochmal, um auf diese Bewegung in den Alltag integrieren. Herr Professor Dr. Völpe, vielen Dank für dieses spannende Interview.
Sehr gerne.